Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Meine lieben Zuhörer, seid begrüßt zur nächsten Folge im Tatort Gesundheit, einer neuen Thematik. Es geht quasi nahtlos weiter nach dem Darm, wo alles durchgeht, wo alles aufgenommen wird. Geht es jetzt in die große Materie, großen Kosmos der Makromoleküle, nein, der Makronährstoffe. Und zwar die Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Proteine und Fette und alles, was damit zusammengehört. Und ich werde heute beginnen mit den Kohlenhydraten. Die Kohlenhydrate, zu denen die Zucker gehören, also Glucose, Fructose und all diese anderen Inhaltsstoffe, sind essentiell für unsere Energieversorgung, also überhaupt um leben zu können, ähnlich wie Sauerstoff, für die Aufrechterhaltung der Funktion des ganzen Körpers und vor allem auch des Gehirns. Das Gehirn verbraucht sehr viel Glucose und natürlich nicht alleine wichtig, wie alle Makromoleküle wichtig sind, Makronährstoffe wichtig sind, aber eben, ich möchte mit Kohlenhydraten starten, weil da eben auch eine durchaus komplexe Problematik im Bereich der Gesundheit drinsteckt. Und genau das ist das erste Thema jetzt meiner KI-Assistenten in der Debatte. Es geht um Diabetes, um das metabolische Syndrom, also ernährungsbedingte Erkrankungen und eine durchaus kontroverse Diskussion bezüglich, wie man das misst, wie man das angeht und auch was eigentlich die wichtigen Elemente im metabolischen Syndrom überhaupt sind. Und später würde ich euch ein Buch vorstellen, ein fantastisches Buch, und zwar ganz neu in einer Diskussion, in einem Interview mit mir und einer Medizinstudentin. Stimmt nicht ganz mit mir, sondern mit mir als KI-Assistent. Ich habe meine Stimme geklont. Ich finde, das ist ganz gut gelungen. Ist natürlich nicht 1:1, muss es aber auch nicht sein. Man darf ja durchaus hören, dass es mein KI-Double ist. Aber dieses Interview mit den Daten, die ich natürlich da reingegeben habe, das Buch als Grundlage, ist sehr schön geworden. Vor allem in diesen beiden Modulen, Debate, also die kontroverse Debatte und die Bucheinführung, der Buchtipp, ist einfach ein super Start in das Thema Kohlenhydrate. Die nächsten 1-2 Folgen werden dann auch noch ein paar Kohlenhydrate gehen. Da geht es natürlich mehr um Tipps, wie ihr die ganzen Informationen, die ihr bekommt, dann auch wirklich in eurem Leben umsetzen könnt. Es bleibt also spannend, vor allem auch jetzt im Thema Kohlenhydrate, Zucker und Co.
Willkommen zu The Debate, unserem Diskursforum zur Beleuchtung vielschichtiger wissenschaftlicher Perspektiven. Also, stellen Sie sich den menschlichen Körper für einen kurzen Moment als ein gigantisches, hochgradig bürokratisches Logistikzentrum vor.
Am besten ein klassisches deutsches Amt. Mit Formularen in dreifacher Ausfertigung.
Exakt. Es gibt extrem klare Regeln, wer rein darf, wer wo gelagert wird und vor allem, wer die Tore öffnet. Die genervten Wärter an den Toren, das sind unsere Insulinrezeptoren. Und die Fracht, die ununterbrochen anrollt, ist die Glucose.
Der einfache Zucker.
Richtig. Wenn die Lieferwagen jetzt in einem normalen, vorhersehbaren Rhythmus ankommen, funktioniert das System perfekt. Aber was passiert, wenn die Flotte plötzlich zu einer endlosen, hupenden Karawane anschwillt? Eine Karawane, die rund um die Uhr das Gelände flutet.
Dann eskaliert die Situation.
Vollkommen. Die Wärter streiken, sie verriegeln die Tore und willkommen in der metabolischen Katastrophe. Und genau das ist unser heutiges Thema. Die Pathogenese, also die Entstehung und die primären metabolischen Treiber von Typ-2-Diabetes und der Insulinresistenz. Eine Krankheit, die ja mittlerweile geradezu epidemische Ausmaße annimmt.
Absolut. Die zentrale Frage, die wir hier diskutieren, lautet: Ist Typ-2-Diabetes im Kern ein Problem der massiven Glukoseüberlastung und der daraus resultierenden reaktiven Überproduktion von Insulin? Oder?
Oder, und das ist meine Position, wird das sogenannte metabolische Syndrom primär durch fructose-induzierte Fettstoffwechselstörungen und eine verfettete Leber angetrieben. Genau, ich vertrete hier die Seite der Glukose. Ich argumentiere, dass chronische Glukosespitzen und die daraus folgende exzessive Insulinausschüttung der absolut zentrale Mechanismus sind. Es ist diese ständige Überflutung, die unsere Zellen dazu zwingt, ihre Rezeptoren herunterzuregulieren. Das zementiert die Insulinresistenz. Und meine Position ist, dass wir das nicht ignorieren dürfen.
Und ich betrachte dieses schöne Logistikzentrum aus einem völlig anderen Winkel. Der Glukosestau draußen vor dem Tor ist dramatisch, das ist zweifellos richtig. Aber naja, was ist mit dem VIP-Gast, der sich klammheimlich durch die Hintertür direkt in die Chefetage schleicht?
Sie spielen auf die Fructose an.
Ganz genau. Dieser VIP-Gast zertrümmert in der Chefetage genüsslich die Einrichtung. Er sabotiert das gesamte System von innen heraus, noch lange bevor der Glukosestau draußen auf der Straße überhaupt für irgendwen sichtbar wird.
Ein starkes Bild.
Es ist die Realität. Ich vertrete die Position, dass isolierte Fructose, also der Fruchtzucker, und die durch sie ausgelöste Neubildung von Fetten in der Leber die wahren systemischen Katalysatoren für das metabolische Syndrom sind. Was Sie da als Insulinresistenz beschreiben, ist für mich lediglich der späte, sehr laute Kollaps eines Systems, das im Hintergrund längst ruiniert wurde.
Also gut, das ist eine klare Ansage. Ich denke, wir sollten genau bei diesem Logistikzentrum bleiben und mal schauen, was an den Laderampen, also unseren Zellen, eigentlich wirklich passiert.
Gerne. Packen wir die Lupe aus.
Wenn wir uns die Entstehung von Typ-2-Diabetes ansehen, müssen wir verstehen, dass Glukose nicht einfach irgendein Molekül ist. Sie ist die primäre, ja, die unverzichtbare Energiequelle unseres Körpers. Unser Gehirn ist existenziell auf diesen Zucker angewiesen.
Mhm.
In einem gesunden Körper wird der Blutzuckerspiegel in extrem engen Grenzen gehalten. Doch unsere moderne Ernährungsweise zwingt den Körper durch raffinierte Kohlenhydrate, also Weißmehl, stärkehaltige Snacks, all das Zeug in einen permanenten Alarmzustand.
Das passiert, ja? Diese Blutzuckerspitzen sind real, aber...
Moment, lassen Sie mich den Mechanismus kurz zu Ende führen. Denn genau hier passiert der fatale Fehler im System. Wenn diese massive Glukosewelle ins Blut schwappt, muss die Bauchspeicheldrüse reagieren. Sie schüttet als Gegenmaßnahme Unmengen an Insulin aus.
Der Panikmodus.
Exakt. Insulin ist quasi der gestresste Vorarbeiter mit dem Klemmbrett, der den Zellen zuruft, macht die Tore auf, wir müssen dieses Zeug aus dem Blutkreislauf bekommen. Das Problem ist, Insulin ist eben auch ein extrem starkes, fettaufbauendes Hormon.
Das bestreite ich gar nicht.
Und wenn die Zellen, also Muskeln, Fettgewebe, Leber, nun ständig diesem hohen Insulinspiegel ausgesetzt sind, müssen sie sich schützen. Eine Zelle kann ja nicht unendlich viel Glukose aufnehmen, ohne, naja, im wahrsten Sinne des Wortes osmotisch zu platzen.
Also macht sie dicht.
Richtig. Sie baut als reinen Selbstschutzmechanismus ihre Insulinrezeptoren ab. Sie macht die Schotten dicht, um nicht an dieser Nährstoffflut zugrunde zu gehen. Und das ist für mich der klare Ursprung der Insulinresistenz.
Das ist die absolute klassische Lehrbuchperspektive. Und ich verstehe völlig, warum diese Mechanik auf den ersten Blick so, naja, logisch und bestechend wirkt. Aber ich muss da entschieden widersprechen.
Ach ja?
Ja. Diese Theorie greift schlichtweg zu kurz. Sie reduziert das Problem rein auf eine, in Anführungsstrichen, Zuckerkrankheit und missversteht die Rolle des Fettes dabei völlig.
Inwiefern das denn? Die Glukose ist doch das, was wir im Blut messen.
Ja, aber Sie behaupten, die Zelle schützt sich aktiv vor der Überfüllung, indem sie die Tore schließt. Das ist ein extrem populärer Irrtum der Medizingeschichte. Die Zelle verliert ihre Sensibilität nicht primär aus Selbstschutz. Sie wird regelrecht von außen blockiert.
Blockiert? Von was?
Und hier kommt der wahre Schildbürgerstreich der modernen Ernährungsmedizin ins Spiel. Fructose.
Ah, Sie meinen die Tatsache, dass Fructose jahrelang völlig absurd als gesunde Alternative für Diabetiker empfohlen wurde?
Exakt. Es ist fast schon tragikomisch, wenn man darüber nachdenkt. Man saß da und dachte, großartig, Fructose wird insulinunabhängig verstoffwechselt. Der Blutzucker steigt direkt nach dem Essen nicht an. Also ist es sicher für Diabetiker.
Ein Trugschluss, ja.
Und fataler Irrtum. Wie zahllose Studien unmissverständlich dargelegt haben, Glucose wird fast überall im Körper als Energie genutzt, vor allem in den Muskeln. Fructose hingegen umgeht diese normalen Verteilungswege fast vollständig. Sie landet zu beinahe 100% direkt in der Leber.
Mhm.
Und dort durchbricht sie die normalen Regulationsmechanismen. Stellen Sie sich ein Enzym namens Phosphofructokinase wie einen strengen Pförtner vor. Der sagt, Stopp, wir haben genug Energie. Fructose ignoriert diesen Pförtner einfach. Sie strömt ungebremst in die Leberzellen und zwingt die Leber, den Zucker direkt in Fett umzuwandeln. Die sogenannte de novo Lipogenese, Fett aus dem Nichts.
Also gut, das ist ein interessanter Punkt, wenngleich ich ihn quantitativ etwas anders einordnen würde. Dass Fructose in großen, isolierten Mengen die Leber verfettet, das bestreite ich überhaupt nicht. Aber wir müssen uns doch das Gesamtvolumen ansehen.
Das Volumen ist beim Fruchtzucker in Limonaden massiv.
Ja, aber der Körper eines Erwachsenen hat im nüchternen Zustand gerade mal etwa 4 Gramm Glucose im gesamten Blutkreislauf. 4 Gramm. Wenn Sie jetzt eine ordentliche Portion Nudeln essen, überschwemmen Sie das System in kürzester Zeit mit einem Vielfachen dieser Menge.
Nudeln sind aber nicht das Hauptproblem der metabolischen Krise.
Die schiere Masse an Kohlenhydraten zwingt das System viel direkter in die Knie als diese isolierte Fructosemechanik in der Leber. Der größte Glukoseabnehmer ist unsere Skelettmuskulatur. Und genau dort entsteht die gravierendste Resistenz durch den Dauerbeschuss mit Insulin.
Aber genau da müssen wir doch klären, warum der Muskel resistent wird. Sie sagen, durch Dauerbeschuss von Insulin. Ich sage, durch toxische Funksprüche aus dem Fettgewebe.
Toxische Funksprüche? Jetzt wird es aber abenteuerlich.
Nein, das ist reine Biochemie. Das Fett, das durch diese Fructosemast in und um die Organe herum entsteht, das viszerale Fett, das ist doch kein toter Speichersack. Das ist nicht einfach ein Rucksack, den man mit sich herumträgt.
Es ist hormonell aktiv, das ist klar.
Hochaktiv, fast wie ein eigenes Organ. Es pumpt ununterbrochen entzündliche Botenstoffe, Zytokine, in die Blutbahn, Resistin, Tumornekrosefaktor Alpha. Diese Stoffe schwimmen zu den Muskelzellen und, bildlich gesprochen, verkleben sie dort die Schlösser der Insulinrezeptoren.
Die Wärter an den Toren streiken also nicht, sie sind ausgesperrt.
Sie können die Tore nicht mehr öffnen, weil das Schloss von entzündlichem Fettspam blockiert ist. Die Resistenz entsteht, weil das Fettgewebe toxische Signale sendet, noch lange, lange bevor der Muskel überhaupt voll ist.
Das bedeutet also, aus Ihrer Sicht funkt das Fettgewebe, also genauer gesagt, die verfettete Leber und das Bauchfett permanent Störsignale an den gesamten Körper, die die Rezeptoren lahmlegen.
Ganz genau. Und der Auslöser für diese spezifische Art der Organverfettung ist in unserer modernen Ernährung schlichtweg die flüssige, industriell zugesetzte Fructose. Denken Sie an die ganzen Limonaden mit High Fructose Corn Syrup. Das ist flüssiges Leberfett in Dosen.
Gut, nehmen wir mal an, das stimmt so absolut. Wenn Fructose und dieses entzündliche Leberfett diese unsichtbaren Störsignale senden, bevor der Blutzucker überhaupt nennenswert eskaliert, dann stehen wir vor einem massiven diagnostischen Problem.
Wieso?
Na, wie erkennen wir das denn rechtzeitig? Denn in der klinischen Praxis verlassen wir uns ja fast ausschließlich auf Parameter des Glukosestoffwechsels. Das bringt mich zu einer entscheidenden Frage. Wenn das Fett das Primärproblem ist, warum diagnostizieren wir die Krankheit dann so verblüffend präzise über Glucose und Insulin? Ich spreche vom HOMA-R.
Der berühmte HOMA-Index.
Richtig, der HOMA-ER. Für mich der absolute Goldstandard in der Diagnostik der Insulinresistenz. Die Berechnung ist bestechend logisch und basiert auf genau zwei Werten, dem nüchtern Insulin und der nüchtern Glucose.
Und blendet die Lipide komplett aus.
Weil er es kann. Was uns dieser Wert sagt, ist phänomenal. Er bildet die Leistungsfähigkeit der Bauchspeicheldrüse und die Empfindlichkeit der Rezeptoren ab. Ein Wert unter 2 bedeutet, alles ist bestens. Geht der Wert über 2,5, schrillen die Alarmglocken. Bei Werten über 5 sprechen wir von einem manifesten Typ-2-Diabetes.
Ja, das ist die mathematische Theorie dahinter.
Es ist klinische Praxis. Wenn Fructose das Hauptproblem wäre, warum korreliert dann ein Index, der das Fett völlig ignoriert, so perfekt mit der Krankheit? Er misst den Glukosestau vor dem Tor absolut fehlerfrei.
Verzeihen Sie, aber das überzeugt mich schlichtweg nicht. Und ich werde Ihnen genau erklären, warum.
Ich bitte darum.
Dass der HOMA-IR in der Praxis korreliert, das bestreite ich nicht im geringsten. Aber Sie verwechseln hier gerade den Rauchmelder mit dem Feuer.
Den Rauchmelder mit dem Feuer?
Ja. Der HOMA-IR misst das Ergebnis der Katastrophe, nicht die Ursache. Um in Ihrem hübschen Logistikbild zu bleiben, der HOMA-IR zeigt Ihnen an, dass die Lastwagen draußen hupen und nichts mehr vorwärts geht. Aber warum geht nichts mehr? Weil drinnen im Lagerhaus bereits alles lichterloh brennt.
Naja, ein brennendes Lagerhaus würde man wohl auch von außen sehen.
Eben nicht sofort. Wenn der nüchtern Blutzucker und das nüchtern Insulin im HOMA-IR steigen, hat die Leber ihren Dienst als Puffer längst aufgegeben. Erinnern wir uns an die Biochemie. Die Leber ist normalerweise dafür zuständig, Glukose in der Nacht wohldosiert ins Blut abzugeben.
Die Gluconeogenese, ja.
Wird sie insulinresistent. Sie reagiert nicht mehr auf das Stoppsignal des Insulins und schießt fröhlich weiter Zucker ins Blut, obwohl längst genug da ist. Und dann, erst dann, steigen ihre nüchternen Werte, die sie so wunderschön in ihrem HOMA-IR berechnen.
Also ich muss zugeben, die Metapher vom Rauchmelder ist rhetorisch stark. Und es stimmt natürlich, dass die Gluconeogenese in der Leber bei einer Insulinresistenz nicht mehr korrekt gebremst wird.
Sehen Sie.
Dennoch bleibe ich dabei, selbst wenn die Leber den Blutzucker in der Nacht anhebt, so ist es doch der gewaltige Glukoseeinstrom nach jeder kohlenhydratreichen Mahlzeit, der das System primär in die Knie zwingt. Aber gut. Wenn Sie sagen, der HOMA-IR warnt uns zu spät, weil das Feuer längst brennt, was ist dann Ihre diagnostische Alternative? Wie wollen Sie das Lagerhaus kontrollieren?
Ich komme da von einem ganz anderen Weg. Ein Weg, der die Lipide, also die Blutfette, in den Mittelpunkt stellt. Ich bringe den TÜGI-Index ins Spiel. Den Triglyceride-Glucose-Index.
Ah, der TÜG-Index.
Er ist so simpel wie genial. Er berechnet sich aus dem natürlichen Logarithmus von Triglyceriden mal Glucose. Warum ist der meinem Verständnis nach haushoch überlegen? Weil er das berücksichtigt, was oft Jahre vor dem Zusammenbruch des Glukosestoffwechsels passiert, die Entgleisung der Blutfette.
Sie nutzen also die Triglyceride als Frühwarnsystem.
Genau. Triglyceride sind im Grunde die Fette, die die Leber aus der überschüssigen Fructose und den Kohlenhydraten zusammenbaut und ins Blut abgibt. Wenn wir nur Insulin und Glukose anstarren wie das Kaninchen die Schlange, verpassen wir das Zeitfenster, in dem diese Fette das System vergiften.
Das heißt, ein hoher Wert beim TÜG-Index
winkt uns dazu, die Blutfette endlich als primären Gefahrenindikator ernst zu nehmen. Typischerweise ein Wert über 8,8. Er ist quasi das Audit des Lagerhauses, bevor die Tore geschlossen werden. Er zeigt uns, Achtung, hier wird gerade massiv Fett synthetisiert, die Zytokine werden bald feuern.
Das ist in der Tat ein starkes Argument. Ich muss anerkennen, dass die Einbeziehung der Triglyceride beim TÜG-Index den Blickwinkel extrem sinnvoll erweitert. Vor allem, weil es ein echt kostengünstiges Routine-Tool im Labor ist.
Eben, kostet fast nichts, zeigt aber alles.
Es illustriert auf wunderbare Weise, wie untrennbar der Kohlenhydrat- und der Fettstoffwechsel miteinander verwoben sind. Wenn wir zu viele Kalorien aufnehmen, wird der Überschuss natürlich zur Fettsäuresynthese umgeleitet.
Genau.
Wenn wir nun dieses Audit haben und feststellen, das System ist überlastet, egal ob wir jetzt primär den Fokus auf Ihre Fructose-Lipogenese oder auf meine Glukosespitzen legen, dann müssen wir über den Brandschutz reden.
Die Therapie.
Die Intervention, ja. Denn interessanterweise scheinen Nahrungsfasern, also Ballaststoffe, für beide Probleme das universelle Gegenmittel zu sein.
Ballaststoffe sind zweifellos essentiell, aber es ist extrem wichtig, genau zu erklären, wie und wo sie wirken. Denn auch da herrschen in der Laiensphäre gewaltige Missverständnisse.
Lassen Sie mich dazu mal die physikalische Perspektive aufmachen. Die Systematik der Ballaststoffe ist faszinierend. Wir sprechen hier von Kohlenhydraten, die unser Körper im Dünndarm gar nicht selbst durch Enzyme zerschneiden kann.
Der Körper ignoriert sie quasi enzymatisch.
Richtig. Wenn wir jetzt wasserlösliche Ballaststoffe betrachten, nehmen wir Pektine aus Äpfeln oder Schleimstoffe wie Psyllium, besser bekannt als Flohsamen, dann haben die eine herausragende Eigenschaft. Wenn die im Magen und Dünndarm mit Wasser in Berührung kommen, bilden sie hochviskose, zähe Gele. Das ist reine Mechanik.
Ein Gelfilter, sozusagen.
Exakt. Stellen Sie sich vor, dieses Gel legt sich wie ein schützender Filter um unseren Speisebrei. Was passiert? Die Glucose und auch die Fette können nicht mehr so rasend schnell durch die Darmwand ins Blut schießen. Die Absorptionsgeschwindigkeit wird dramatisch gedrosselt.
Es bremst also den Nährstoff-Tsunami ab.
Ganz genau. Es kappt die Spitzen. Anstatt dass unser Blutzucker nach dem Essen wie eine Rakete nach oben schießt und meine beschriebene Panik-Insulinausschüttung erzwingt, tröpfelt die Energie ganz entspannt ins System. Das System bleibt ruhig, die Rezeptoren müssen nicht herunterregulieren.
Mhm.
Und hier möchte ich eine Brücke zu Ihrer Fructose-Theorie schlagen. Ist es nicht so, dass der einfache Ersatz von raffinierten Kohlenhydraten durch intakte Lebensmittel, also wo der Zucker noch in seiner natürlichen Zellwandmatrix verpackt ist, insgesamt viel wirkungsvoller ist, als sich isoliert auf die Fructose einzuschießen? Eine Karotte enthält schließlich auch Fructose.
Aber eben verpackt.
Richtig. Durch das schützende Ballaststoffnetzwerk ist diese Fructose metabolisch völlig harmlos.
Dass die Fructose im intakten Apfel oder der Karotte harmlos ist, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Niemand in der ernsthaften Ernährungsmedizin dämonisiert ein Stück Obst. Die Gefahr geht von der isolierten, künstlich konzentrierten Fructose aus.
Die billigen Süßungsmittel der Industrie.
Genau die. Aber um auf Ihre Erklärung zu den Ballaststoffen zurückzukommen, das Gel im Dünndarm ist ein toller physikalischer Effekt. Es ist ein großartiger Bremsklotz. Aber der wahre Wert der Ballaststoffe offenbart sich erst eine Etage tiefer, im Kolon, also im Dickdarm.
Ah, Sie meinen die bakterielle Fermentation.
Richtig. Im Dickdarm sitzen Billionen von anaeroben Darmbakterien, unser Mikrobiom. Für die sind diese Ballaststoffe, etwa Inulin, ein absolutes Festmahl. Sie fermentieren diese Fasern. Und das Endprodukt dieser Fermentation ist keine Mechanik mehr. Das ist reine biochemische Magie.
Kurzkettige Fettsäuren.
Exakt. Acetat, Propionat und Butyrat.
Das heißt, diese Fettsäuren wandern aus dem Dickdarm zurück in den Körper und modulieren dort aktiv den Stoffwechsel?
Ganz genau. Sie werden von der Darmschleimhaut aufgenommen. Butyrat zum Beispiel ernährt die Darmzellen direkt und hält die Darmbarriere dicht, sodass keine Entzündungsstoffe ins Blut gelangen. Andere wandern direkt zur Leber und helfen ihr, den Fettstoffwechsel zu regulieren. Aber, und das ist jetzt ein gewaltiges Aber.
Oh.
Hier muss ich eine sehr eindringliche Warnung aussprechen, weil Ihre physikalische Gel-Argumentation das vielleicht fälschlicherweise suggeriert hat. Ballaststoffe sind kein Freifahrtschein.
Wie meinen Sie das konkret?
Naja, selbst die ballaststoffreichste, am besten fermentierte Ernährung der Welt kann die toxischen Effekte von exzessivem Fructosesirup nicht ungeschehen machen. Sie können sich nicht mittags einen Liter stark gesüßte Limonade hineinschütten und dann glauben, ein Löffel in Wasser gerührte Flohsamenschalen würde Ihre Leber vor der Verfettung retten.
Der Löffel Flohsamenschalen als moderner Ablassbrief.
Schön gesagt, ja. Der Ballaststoff bremst vielleicht die Glucose, aber die in der Limonade gelöste Fructose rauscht trotzdem in die Leber und startet dort die Fettsynthese. Ein Ballaststoffpräparat repariert nicht den massiven biochemischen Schaden, den isolierte, flüssige Fructose anrichtet.
Ein sehr prägnantes Bild. Der Löffel Flohsamenschalen taugt also nicht als Ablassbrief für die Limonade. Ich denke, an diesem Punkt treffen sich unsere Argumentationslinien auf eine sehr fruchtbare Weise.
Mhm, das denke ich auch.
Die Nahrungsfasern entfalten ihre schützende Wirkung eben nicht als isolierte Kapsel, die man zu einer ungesunden Mahlzeit wirft. Sie müssen in ihrem natürlichen, biologischen Verbund konsumiert werden, als komplexe Struktur.
Ja, die Matrix des Lebensmittels ist entscheidend. Wenn wir intakte Lebensmittel essen, volles Korn, Hülsenfrüchte, viel Gemüse, dann muss unser Verdauungstrakt von der ersten Sekunde an arbeiten. Wir kauen länger, der Magen wird gedehnt, Sättigungshormone werden ausgeschüttet. All das gehört zum System.
Und genau durch diese intakte Struktur umgehen wir beide Pathologien, die wir heute so intensiv diskutiert haben. Wenn die Kohlenhydrate verpackt sind, verhindern wir den von mir gefürchteten rasanten Glukosespike, der zu Hyperinsulinämie führt.
Und den Rezeptorabbau in den Muskeln.
Richtig. Gleichzeitig vermeiden wir die von Ihnen kritisierte massive, ballaststofffreie Fructoseflut, die in der Leber zu dieser unkontrollierten Fetteinlagerung führt.
Und den toxischen Zytokinsignalen.
Es scheint, als ob der Kollaps des Systems, sei es nun zuerst an der Tür des Glukosetransporters oder direkt beim Audit durch die Triglyceride, durch denselben grundlegenden Übeltäter ausgelöst wird. Die industrielle Isolation von Nährstoffen. Wir haben den Zucker aus seinem schützenden Ballaststoffkäfig befreit und unseren Stoffwechsel damit restlos überfordert.
Exakt. Die Evolution hat uns nicht auf hochkonzentrierte Nährstofflösungen ohne Sättigungssignale vorbereitet. Und dieser Diskurs heute zeigt ja auch eindrücklich, wie gefährlich es ist, wenn die Medizin oder die Gesellschaft den Stoffwechsel zu eindimensional betrachtet.
Wie mit den Diabetikersüßigkeiten.
Genau. Wir haben jahrzehntelang Diabetikern spezielle Süßigkeiten mit Fructose angedreht. Wir haben den Blutzuckerspiegel auf dem Papier flach gehalten, uns dabei auf die Schulter geklopft und währenddessen ließen wir ihre Lebern verfetten und ruinierten ihre Blutfettwerte.
Ein historischer Fehlschlag.
Das war ein evidenzfreier Fehler monumentalsten Ausmaßes. Typ-2-Diabetes ist eben keine simple Zuckerkrankheit, die man austricksen kann, indem man einfach einen anderen Zucker nimmt. Es ist ein systemisches Versagen von Glukose- und Fettstoffwechsel. Wenn heute im Labor der TIGO-Index steigt, dann wissen wir, dass der Brand hinter verschlossenen Türen längst schwelt.
Wir nähern uns dem Ende unserer heutigen Analyse und ich möchte die Erkenntnisse noch einmal verdichten. Aus meiner Perspektive bleibt die massiv beschleunigte, übermäßige Glukoseaufnahme und die daraus resultierende Panikausschüttung von Insulin der architektonische Hauptfehler im System.
Mhm.
Die Bauchspeicheldrüse pumpt im Dauerakkord, bis sie irgendwann aufgibt, während die Rezeptoren an den Muskelzellen vor der osmotischen Flut kapitulieren. Und Indizes wie der HOMA-IR zeigen uns dieses Versagen nach wie vor sehr präzise an. Wer diese Spikes unter Kontrolle hält, bedient den wichtigsten Hebel.
Und ich halte mein Plädoyer für den Blick auf die Lipide aufrecht. Fructose und die durch sie getriebene Neubildung von Fetten in der Leber sind für mich das fundamentale Übel, das den Dominoeffekt überhaupt erst anstößt.
Das entzündliche viszerale Fett?
Richtig. Es blockiert die Rezeptoren von außen. Ohne diese massive Fettproduktion, die wir wunderbar früh am Tügelindex ablesen könnten, würde das System viel länger stabil bleiben. Die Blutfette sind unser wahres Frühwarnsystem.
Dennoch haben wir bemerkenswerte Konvergenzpunkte gefunden. Wir sind uns absolut einig, dass nicht der Kohlenhydratstoffwechsel an sich defekt ist, sondern die moderne, hochgradig verarbeitete Nahrung das Kernproblem darstellt.
Ohne jeden Zweifel.
Die Reduktion von Lebensmitteln auf reine, nackte Makronährstoffe ohne ihre schützende, faserige Matrix, vor allem ohne die für das Mikrobiom essentiellen Ballaststoffe, ist ein todsicheres Rezept für ein metabolisches Desaster.
Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen. Wer seine Ernährung nicht kritisch hinterfragt, wer den Zucker aus dem Supermarktregal isoliert betrachtet, der spielt im Grunde russisches Roulette mit seinem Stoffwechsel.
Wir werden heute keinen von uns zum Gewinner ausrufen, denn die Pathophysiologie des Menschen ist schlicht zu komplex für einfache Schwarz-Weiß-Antworten. Ob nun das Feuer im Fettgewebe beginnt oder der Glukosestau die Rezeptoren überlastet, die Konsequenz bleibt dieselbe.
Wir ermutigen Sie, sich mit Ihren eigenen metabolischen Markern auseinanderzusetzen. Fragen Sie bei der nächsten Blutuntersuchung nicht nur nach dem nüchternen Blutzucker. Schauen Sie sich auch Ihr Insulin und vor allem Ihre Triglyceride genau an.
Die bereitgestellten Quellenmaterialien zu unserer Diskussion bieten Ihnen noch viel tiefere Einblicke in die faszinierende Maschinerie unseres Stoffwechsels.
Und denken Sie immer an das Bild von heute. Ihr Körper ist ein meisterhaft und fein konstruiertes Logistikzentrum. Lassen Sie nicht die falschen, hochkonzentrierten VIP-Gäste durch die Hintertür hinein, die im Lagerhaus Chaos stiften.
Und überfordern Sie nicht die Wärter an den Toren mit endlosen, hupenden Karawanen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei The Debate. Auf Wiedersehen.
Ja, vielen Dank an meine KI-Assistenten. Ich fand wieder eine sehr Ja, interessante und auch teilweise spaßige, kontroverse Debatte über die verschiedenen Kohlenhydratmodule und wie die in dem Thema metabolisches Syndrom und aber auch Diabetes einzubauen sind. Ja, jetzt möchte ich beginnen mit dem Buchtipp, über das Buch Der Glucose-Trick. Wie ihr hören könnt, geht es da im Wesentlichen über die Glucose. Ihr habt auch gerade schon von den beiden Hosts gehört, wie wichtig Glucose ist, aber auch andere Inhaltsstoffe wie Fructose und Co. Aber jetzt geht es darum, dass ihr erstmal erfahrt, wo dieses wichtige Element, dieser wichtige Nährstoff Glucose überhaupt herkommt. Hört also rein.
Stell dir einfach mal diesen winzigen, zerbrechlichen grünen Trieb vor, der sich im Frühjahr durch die dunkle, kalte Erde nach oben kämpft. Ich nenne ihn unheimlich gerne Jerry. Jerry steht da, im nackten Dreck, und er hat im Grunde nichts außer ein paar Sonnenstrahlen, die ihn wärmen, und der Luft, die ihn umgibt. Und doch, durch ein pures Wunder, schafft es dieser kleine Jerry, aus dem Nichts Materie zu erschaffen. Er nimmt das unsichtbare Kohlendioxid aus der Luft, saugt ein bisschen Wasser aus dem Boden und fängt das Licht ein. Und daraus webt er Glucose. Das ist kein kalter, mechanischer Fabrikprozess, Frank. Das ist wie ein liebevoller Schöpfungsakt. Ein Molekül, das buchstäblich die Basis für fast alles Leben auf dieser Erde legt.
Jerry der Trieb. Das ist eine schöne, ja, eine sehr poetische Metapher, Maria. Aber weißt du, was daran das Faszinierende ist? Die Menschheit hat ja jahrhundertelang überhaupt nicht verstanden, woher diese Masse eigentlich kommt. Man dachte schlicht, Bäume essen Dreck. Bis in die 1640er Jahre, als der flämische Arzt Johann Baptista van Helmont ein wirklich legendäres, extrem geduldiges Experiment gestartet hat. Er nahm einen kleinen Weidenschössling mit einem Startgewicht von exakt 2,255 Kilogramm. Den pflanzte er in ein Gefäß mit genau 90 Kilogramm absolut trockener Erde. Und dann tat er 5 Jahre lang nichts, außer diesen Baum mit destilliertem Wasser zu gießen.
5 Jahre? Das ist eine unglaubliche Geduld. Was kam denn am Ende dabei heraus?
Nach diesen 5 Jahren wog der Baum sage und schreibe 76,5 Kilogramm. Er hatte also über 74 Kilogramm an Masse zugelegt. Und jetzt kommt der Clou, der van Helmont damals völlig verblüfft hat. Er trocknete die Erde im Topf erneut und wog sie. Und von den ursprünglichen 90 Kilogramm fehlten, halte ich fest, gerade einmal etwa 57 Gramm. Der Baum hatte seine gewaltige Masse also eben nicht aus dem Boden gesaugt. Er hatte sich buchstäblich aus der Luft und dem Wasser ernährt.
Das ist so wunderschön. 57 Gramm Verlust bei der Erde, aber über 74 Kilogramm lebendiger grüner Baum. Das zeigt doch, dass die Natur nicht einfach nimmt und raubt. Sie erschafft etwas aus dem, was scheinbar gar nicht da ist, aus dem Unsichtbaren. Wenn wir heute in die Baumkronen schauen, sehen wir eigentlich gefrorenes Licht und geraunte Luft. Meinst du nicht auch?
Gefrorenes Licht, du hast wirklich eine Ader für diese Bilder. Chemisch gesehen ist es der sogenannte Kelvin-Benson-Bessem-Kreislauf, für dessen Aufklärung Melvin Kelvin übrigens 1961 den Nobelpreis für Chemie erhalten hat. Die Pflanze nutzt die Energie der Photonen, um in einem hochkomplexen, zyklischen Prozess Kohlendioxidmoleküle zu fixieren. Wenn man sich das mal mathematisch verbildlicht, es ist, als würde man eine reichhaltige, nahrhafte Linsensuppe kochen, aber die Zutatenliste besteht ausschließlich aus Wind und warmem Sonnenschein. Und das Endprodukt dieser kosmischen Küche ist eben das Glucosemolekül.
Eine Linsensuppe aus Luft und Sonne. Ja, genau das ist es. Aber dieses eine Molekül, diese Glucose, bleibt ja nicht allein. Sie ist, wie soll ich sagen, die Urmutter einer ganzen Familie. Ich sehe da immer eine kleine, quirlige Familie mit 4 ganz ungleichen Geschwistern vor mir, die alle von dieser einen Glucose abstammen und doch so völlig unterschiedliche Charaktere haben.
Und die Pflanze nutzt diese Bausteine auf ganz unterschiedliche Weise, je nachdem, was sie gerade braucht. Nehmen wir zum Beispiel die Stärke. Eine Pflanze kann ja nachts keine Photosynthese betreiben, wenn es dunkel oder stark bewölkt ist. Also muss sie vorsorgen. Sie produziert tagsüber mehr Glucose, als sie verbraucht, und lagert sie für schlechtere Zeiten ein. Aber Glucose ist flüchtig. Sie neigt dazu, einfach davonzulaufen. Wie eine Horde aufgeregter Schulkinder, wenn die Pausenglocke läutet. Alle rennen wild durcheinander. Und da kommen ganz wunderbare kleine Helfer ins Spiel, die Enzyme. Sie fungieren quasi wie geduldige Schulassistenten. Sie nehmen die Glukosemoleküle sanft an die Hand, linke Hand an rechte Hand, linke Hand an rechte Hand, hunderte und tausende Male, bis eine geordnete, lange Kette entsteht. Und diese Kette, diese disziplinierte Reihe, das ist die Stärke. Die läuft nicht mehr weg und lässt sich hervorragend in den Wurzeln und Samen speichern.
Also, das erste Geschwisterkind ist die Stärke. Und wenn wir uns die Stärke vorstellen, dann ist das wie ein wildes Gewusel von Glukosekindern auf dem Pausenhof. Die sind voller Energie, rennen kreuz und quer. Und damit da kein Chaos entsteht, gibt es die Enzyme. Das sind unsere sanften, geduldigen Schulassistenten. Die nehmen die wilden Kinder an die Hand. Bei der Stärke läuft das ganz ordentlich ab. Die linke Hand des einen Kindes fasst die rechte Hand des nächsten Kindes. Sie bilden lange, wunderschöne Ketten, die sich manchmal sogar verzweigen. Und weil diese Ketten so kompakt und friedlich sind, kann die Pflanze sie wunderbar in ihren Wurzeln abspeichern. Wie zum Beispiel in einer Kartoffel oder in Getreidekörnern. Das ist pure, gespeicherte Energie, die ganz friedlich darauf wartet, abgerufen zu werden.
Genau, Zellulose ist im Grunde die zähe Schwester der Stärke. Aber während bei der Stärke die Glukosekinder ordentlich Hand in Hand gehen, verbindet das Enzym für Zellulose jeweils eine Hand mit einem Fuß. Dadurch entsteht ein unglaublich stabiles, zähes Gewebe. Es ist wie der Mörtel zwischen den Ziegelsteinen. Zellulose sorgt dafür, dass Pflanzen stabil in die Höhe wachsen können, ohne beim kleinsten Windhauch umzukippen. Sie steckt in Stämmen, Ästen, Blüten und Blättern. Und wir Menschen nutzen diese Zellulose schon seit den alten Ägyptern, um Papier herzustellen. Wenn Sie also ein gedrucktes Buch über Glukose lesen, halten Sie quasi Glukose auf Glukose in den Händen. Ist das nicht ein faszinierender Gedanke?
Oh, das zweite Geschwisterkind ist die zähe, unerschütterliche Zellulose. Hier läuft das im Klassenzimmer ganz anders ab. Die Kinder verbinden sich nicht Hand in Hand, sondern Hand an Fuß. Jedes zweite Glukosekind stellt sich sozusagen auf den Kopf. Und durch diese verrückte, umgedrehte Verbindung entsteht eine Kette, die so fest, so starr und unbezwingbar ist, dass kein normaler Sturm sie brechen kann. Das ist der unzerstörbare Mörtel der Natur. Zellulose gibt den Pflanzen ihre Struktur. Sie formt die Stämme der riesigen Mammutbäume. Und weißt du, was das Schöne ist? Das Buch, das wir gerade besprechen, der Glukosetrick, die Seiten, die wir umblättern, sind im Grunde gepresste Zellulose. Wir halten also die umgedrehten Glukosekinder direkt in unseren Händen.
Diese vier Geschwister bilden zusammen die große Familie der Kohlenhydrate. Aber wie kommt diese botanische Familie nun in unseren eigenen Körper? Das ist der Moment, in dem die Menschen die Bühne betreten. Wir Menschen können zwar keine Photosynthese betreiben, aber unser Körper läuft mit genau demselben biologischen Treibstoff wie die Pflanzen, mit Glukose. Jede unserer Billionen Zellen braucht ununterbrochen Glukose, um zu funktionieren. Die Muskelzellen zum Bewegen, die Gehirnzellen zum Denken, die roten Blutkörperchen für den Sauerstofftransport. Pro Sekunde verbrennt unser Körper fast 8 Trillionen Glukosemoleküle. Um uns das bildlich vorzustellen, wäre jedes Glukosemolekül ein Sandkorn, würden wir alle 10 Minuten den gesamten Sand aller Strände unserer Erde verfeuern. Der Energiebedarf unseres Körpers ist also gigantisch. Und da wir uns nicht einfach in die Sonne stellen können, um Glukose zu erzeugen, müssen wir sie essen.
Oh ja, die Nummer 3 ist die Fructose. Die Fructose ist das flirty Geschwisterchen. Sie ist unglaublich süß, viel süßer als die brave Glukose. Und sie hat eine ganz bestimmte Aufgabe in der Natur. Sie will verführen. Die Pflanzen packen die Fructose in ihre reifen Früchte, um Tiere anzulocken. Wenn ein Reh oder ein Vogel diese süße Frucht frisst, verbreitet es ganz nebenbei die Samen der Pflanze. Fructose ist also, ja, ein evolutionärer Liebesbrief an die Tierwelt. Aber chemisch, und da weißt du sicher mehr, verhält sie sich in unserem Körper ganz anders als ihre Schwester Glukose.
Das zeigt so schön, wie lebendig Biologie ist, wenn wir sie an uns selbst erfahren. Aber wie ist das mit dem Obst? Das schmeckt ja von Anfang an süß. Obst enthält freie Glukose, die wir direkt aufnehmen können, aber eben auch Fructose und Saccharose, also die Kombination aus beiden. Die Saccharose wird von einem speziellen Enzym blitzschnell in Glukose und Fructose zerlegt. Ein Teil der Fructose wird im Dünndarm in Glucose umgewandelt, der Rest bleibt Fructose und gelangt so in unseren Blutkreislauf. Aber das Wichtigste, was wir verstehen müssen, ist, dass unser Körper Fructose überhaupt nicht für die normale Funktion unserer Organe braucht. Wenn wir also heute viel mehr süße Dinge essen als früher, fluten wir unseren Körper mit Fructose, die eigentlich gar nicht benötigt wird. Und was passiert mit dem vierten Geschwisterchen der Saccharose? Da wird es besonders spannend.
Genau, das vierte Geschwisterkind ist die Saccharose. Und das ist im Grunde eine innige Umarmung aus zwei Welten. Ein Glukosekind und ein Fructosekind halten sich ganz fest an den Händen. Die Pflanze nutzt diese Kombination als ihr Reisespeichermolekül, um Energie von den Blättern in andere Teile zu transportieren. Und wir? Wir Menschen kennen diese Verbindung heute im Alltag als ganz gewöhnlichen Tafelzucker. Siehst du, wie faszinierend das ist? Ob Kartoffelstärke, das Holz eines Baumes, die Süße einer Erdbeere oder der Zucker im Kaffee, alles stammt von demselben elastischen, wunderbaren Elternteil ab, der Glucose.
Das ist faszinierend. Ballaststoffe, Stärke, Fructose und Saccharose, sie stammen alle von demselben Ursprung ab, der Glucose, die Jerry damals aus dem Sonnenlicht erschaffen hat. Im Jahr 1969 gaben Wissenschaftler dieser großen Familie den offiziellen Namen Kohlenhydrate, abgeleitet vom Kohlenstoff und dem Wasser. Und innerhalb dieser Familie gibt es die Untergruppe der Zucker, zu der die kleinsten Moleküle gehören, Glucose, Fructose und Saccharose. Und obwohl wir keine Kohlenhydrate essen müssen, um zu überleben, weil unsere Leber über die Gluconeogenese selbst Glucose aus Fett und Proteinen herstellen kann, sind sie seit Jahrmillionen ein natürlicher Teil unserer Ernährung. Solange wir sie so essen, wie die Natur sie uns schenkt, verpackt in ein schützendes Netz aus Ballaststoffen.
8 Trillionen! Das verschlägt mir glatt den Atem. Und wir spüren das gar nicht, während wir hier sitzen und reden. Aber das ist genau der Grund, warum wir essen müssen. Die Pflanzen können sich einfach in die Sonne stellen und ihre Linsensuppe kochen. Wir Menschen müssen uns diese Energie mühsam von außen holen, indem wir die Pflanzen oder die Tiere, die sie gegessen haben, zu uns nehmen. Und dieser Prozess, dieser wunderbare Tanz der Energiegewinnung, beginnt ja nicht erst im Magen. Er beginnt mit einem ganz einfachen, fast magischen Experiment, das wir alle aus der Schule kennen, dem Weißbrot-Experiment.
Auf Wiedersehen und denken Sie daran, beim nächsten Bissen kurz in sich hineinzuspüren. Ihr Körper spricht mit Ihnen.
Oh, das ist so ein schöner Moment. Stell dir vor, du nimmst ein Stück trockenes Weißbrot. Am Anfang schmeckt es nach fast nichts, einfach neutral, vielleicht ein bisschen staubig. Aber dann fängst du an zu kauen. Und du kaust weiter, 1 Minute lang, ganz geduldig. Und plötzlich, auf einmal passiert etwas auf deiner Zunge. Das Brot wird süß. Das ist kein Zaubertrick, sondern in unserem Speichel arbeitet ein Enzym namens Alpha-Amylase. Ich stelle mir die Alpha-Amylase wie eine kleine, unheimlich fleißige und liebevolle Schere vor. Sie läuft an den langen, ordentlichen Stärkeketten des Brotes entlang und schnippelt sie, schnippschnapp, in winzige Glukoseeinheiten auf. Aus der geschmacksneutralen Stärke wird auf einmal pure, süße Glucose direkt auf deiner Zunge.
Genau so ist es. Die Alpha-Amylase spaltet die Alpha-1,4-glykosidischen Bindungen der Stärke auf. Dadurch entstehen Maltose und schließlich freie Glucose, die von den Geschmacksknospen als süß wahrgenommen werden. Aber jetzt müssen wir über das schwarze Schaf der Familie sprechen, wenn man so will, die Zellulose. Warum funktioniert das mit ihr nicht? Wenn wir auf einem Stück Holz oder auf einem Blatt Papier herumkauen, wird es, egal wie lange wir kauen, niemals süß.
Weil unsere kleinen Enzymscheren, die Alpha-Amylasen, spezialisiert sind. Sie können nur die Hand-in-Hand-Verbindung der Stärke schneiden. Wenn sie auf die Zellulose treffen, wo die Kinder ja alle umgedreht, also Hand an Fuß stehen, dann stehen unsere Scheren ratlos davor. Sie passen einfach nicht in das Schloss. Die Zellulose bleibt für uns unknackbar. Aber weißt du was, Frank? Das ist kein Fehler der Natur, sondern ein absoluter Segen. Diese unverdauten Ballaststoffe sind das Beste, was uns passieren kann.
Ein Segen? Für viele Menschen klingen Ballaststoffe ja eher nach unverdaulichem Ballast, den man irgendwie mitschleppt. Warum ist das biochemisch so wichtig?
Weil sie wie ein sanfter, liebevoller Besen durch unseren Darm fegen. Da wir sie im Dünndarm nicht aufspalten können, rutschen sie unbeschadet weiter nach unten in den Dickdarm. Und dort wartet unser Mikrobiom. Billionen von winzigen, fleißigen Bakterien, die unglaublich neugierig auf uns sind und sich nach genau dieser Nahrung sehnen. Für sie ist die Zellulose ein Festmahl. Sie fermentieren sie und stellen daraus kurzkettige Fettsäuren her, die unsere Darmwand schützen und unser Immunsystem beruhigen. Es ist ein wunderbarer Kreislauf der Fürsorge. Was wir selbst nicht nutzen können, füttert die treuen Helfer in unserem Inneren.
Ein sanfter Besen, der das Mikrobiom füttert. Ja, das trifft es medizinisch tatsächlich auf den Punkt. Ohne diese unverdaulichen Strukturen würde unser Speisebrei viel zu schnell resorbiert werden, was wiederum zu massiven Glukosespitzen im Blut führen würde. Die Ballaststoffe verlangsamen die Aufnahme der Glukose und halten das System in Balance.
Genau so ist es. Es geht immer um die Balance, um das Zusammenspiel dieser wunderbaren Geschwister. Und ich denke, das ist ein fantastischer Punkt, um für heute aufzuhören. Es hat mir wieder riesigen Spaß gemacht, Frank.
Mir auch, Maria. Dann bis zum nächsten Mal.
Ja, Glukose und das Thema, wo kommt Glukose her? Das große Thema Photosynthese. Ist Photosynthese nicht eine unglaublich fantastische Erfindung der Natur? Man müsste sich vorstellen, man könnte die Photosynthese beschleunigen und möglicherweise industriell nutzen und ja vor allem dann auch Kohlenstoff, also CO2 bei unserer CO2-Überflutung, und wir müssen ja CO2 einsparen, in Baustoffe wie Zellulose oder auch Holz künstlich herstellen. Die Sonnenenergie, die die Bäume ja nutzen, müsste dann eben auch genutzt werden. Das ist eine hochspannende Sache. Ich weiß gar nicht, wie da die Forschung ist. Ich glaube, ich werde das Thema Photosynthese in den nächsten Folgen nochmal genau beleuchten. Eine Sache zur Photosynthese ist, auch das werde ich unten in den Shownotes noch ein bisschen vertiefen, ist, es gab früher die Theorie, ich weiß gar nicht, ob die bewiesen ist, das werde ich nochmal nachforschen, der Endokaryonten-Symbiose oder Endokaryonten-Vereinigung. Und das war eben eine Hypothese, dass es irgendwann mal Blau- und Grünalgen gab und diese Algen sich vereint haben. Ich vertiefe das nochmal, ich werde es unten auf alle Fälle verlinken und dann in der nächsten Folge nochmal darauf eingehen, weil die Entstehung der Photosynthese, auch überhaupt in der Evolution und damit natürlich auch überhaupt das Entstehen des Sauerstoffs auf der Erde, also des freien Sauerstoffs, weil die ja nun auch die Pflanzen freien Sauerstoff ausatmen, zumindest tagsüber, wenn die Sonne scheint. Das ist hoch, hoch interessant. Jetzt geht es aber weiter, dass ihr überhaupt erstmal erfahrt, wer ist denn überhaupt die Autorin des Buches und wie ist die zu dem Buch gekommen. Also das war eigentlich der Anlass, dass sie dieses Buch geschrieben hat. Und das alleine ist schon eine ganz spannende Lebensgeschichte. Und es geht auch darum, schon erste Tipps zu erfahren. Das sind also wirklich mehrere Tipps, wie ihr euren und auch warum ihr euren Glukosespiegel, überhaupt Zuckerspiegel und vor allem den Bereich Zuckerkreislauf, aus Zucker wird ja letztendlich auch Fett und Fettsäuren, also da ist Fett auch gleich wieder mit dabei, auch wenn es separat behandelt wird, das werde ich euch als Host, als KI-Host und Maria, die ihr gerade schon gehört habt, werden euch das Buch noch weiter vertiefen. Auch so interessant und motivierend, dass ihr euch das bestimmt hinterher bestellt. Ich habe es ja nun auch gelesen.
Es gab da diesen einen Moment, Frank. Dieser eine furchtbare Moment auf Hawaii, der wirklich alles verändert hat. Jessie, also Jessie in Chospe, steht oben an diesem wunderschönen Wasserfall. Die Sonne brennt, der Dschungel riecht nach feuchter Erde und sie springt. Aber sie springt nicht einfach nur ins Wasser, sie stürzt ab. Ein Sturz aus über 10 Metern Höhe direkt auf die Klippen. Und als sie aufschlägt, hört sie dieses grauenhafte Klack-Klack in ihrem eigenen Körper. Ihre Wirbelsäule. Sie ist einfach in 14 Teile zerschmettert. 14 Teile, Frank. Stell dir das mal vor. Die totale Zerstörung in einer Sekunde.
Ein absolut verheerendes Trauma, Maria. Neurochirurgisch gesehen ein Albtraum. Diese Instabilität der Wirbelsäule, die Angst vor der Querschnittslähmung während der stundenlangen Notoperation, das macht etwas mit der Psyche. Vor allem dieses Phänomen, das danach kam, diese Depersonalisationsstörung, die sie beschreibt. Das ist klinisch hochspannend, aber für den Betroffenen die absolute Hölle.
Ja, sie hat beschrieben, dass sie sich wie eine völlig Fremde im eigenen Körper gefühlt hat. Sie schaut in den Spiegel und denkt, wer ist diese Person da drüben? Das bin doch nicht ich. Ihr Körper war wie ein feindliches, kaltes Raumschiff, in dem sie gefangen war. Aber weißt du was? Dieses extreme Gefühl der Entfremdung war letztlich ihr ganz persönlicher Wendepunkt. Sie musste einfach lernen, die Signale ihres Körpers wieder zu verstehen, um diese Kluft zu überwinden. Sie musste, wie soll ich sagen, die stumme Sprache ihrer eigenen Biologie lernen.
Und diese Sprache hat sie Jahre später im Silicon Valley gefunden, als sie bei einem Biotech-Unternehmen gearbeitet hat. Da ist sie über CGMs gestolpert, diese Continuous Glucose Monitors, also diese kleinen Sensoren, die man sich auf den Arm klebt, um den Gewebezucker in Echtzeit zu messen. Eigentlich für Diabetiker entwickelt, aber für sie wurde es zum ultimativen Fenster in ihr inneres Cockpit.
Genau, und das ist so faszinierend. Sie hat plötzlich auf ihrem Smartphone in Echtzeit gesehen, wie jede Achterbahnfahrt ihrer Gefühle, jeder Heißhunger, jede Panikattacke eins zu eins mit den Ausschlägen ihrer Glukosekurve zusammenhing. Der Blutzucker ist wie der einflussreichste Hebel im Cockpit. Und ich weigere mich ja strikt, den Körper als eine kalte, seelenlose Maschine zu sehen. Wir sind doch kein Verbrennungsmotor, in den man einfach oben Kalorien reinsteckt und unten kommt Energie raus. Das ist so ein veraltetes, mechanistisches Denken. Der Körper ist ein lebendiges, atmendes Ökosystem. Wenn wir Kalorien zählen, ignorieren wir völlig die feine, poetische Biochemie, die hinter jedem Bissen steckt.
Da hast du völlig recht, Maria. Die Thermodynamik ist zwar im Labor wahr, aber die menschliche Endokrinologie ist weitaus komplexer. Wenn wir uns die klinische Realität ansehen, dann sind die üblichen Labornormwerte für den nüchternen Blutzucker oft viel zu weit gefasst. Im Standardlabor gilt alles unter 100 Milligramm pro Deziliter noch als normal. Aber die moderne Präventivmedizin zeigt uns ein ganz anderes Bild. Ein wirklich optimaler, gesunder, nüchtern Blutzucker liegt in einem sehr viel engeren Korridor, nämlich exakt zwischen 72 und 85 Milligramm pro Deziliter. Alles, was dauerhaft darüber liegt, auch wenn es im Labor noch als grün markiert wird, zeigt uns schon eine beginnende metabolische Schieflage an.
Siehst du? Das ist es. Wir wiegen uns in Sicherheit, weil ein starrer Laborwert sagt, es sei alles okay, während unsere Zellen im Hintergrund schon leise um Hilfe rufen. Wir müssen anfangen, die Zwischentöne zu verstehen, anstatt nur auf die großen Katastrophen zu warten. Und diese Zwischentöne, Frank, die fangen tief in unseren Zellen an. Wenn wir eine riesige Welle von Glukose in uns hineinschütten, sagen wir durch ein schnelles Croissant oder ein süßes Getränk, dann passiert in den Zellen etwas Dramatisches. Stell dir die Mitochondrien vor. Das sind für mich nicht einfach nur Kraftwerke der Zelle, das klingt so kalt. Für mich sind das die liebevollen alten Großväter, die als Heizer auf einer alten Dampflok arbeiten. Sie stehen da mit ihrer Schaufel und wollen einfach nur gemütlich und gleichmäßig Kohle ins Feuer werfen, damit der Zug sanft rollt. Aber plötzlich bricht die Glukoselawine über sie herein. Der ganze Tender wird mit Tonnen von Kohle überschüttet. Die armen Großväter ersticken fast unter diesen Bergen. Sie keuchen, sie können die Schaufel gar nicht so schnell bewegen und in ihrer puren Not, da müssen sie diese heißen, glühenden Kohlenstücke einfach unkontrolliert aus dem Zugfenster werfen. Und diese glühenden Kohlen, das sind die freien Radikale.
Das ist eine wunderbare Metapher für den oxidativen Stress, Maria. Medizinisch ausgedrückt, wenn die Mitochondrien mit Glukose überschwemmt werden, kollabiert die Elektronentransportkette. Es entsteht ein massiver Überschuss an reaktiven Sauerstoffspezies, eben diesen freien Radikalen, und diese chemisch hochreaktiven Moleküle greifen sofort die Zellmembranen an, schädigen unsere DNA und führen zu chronischen, stillen Entzündungen im gesamten Körper. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch einen zweiten, fast noch tückischeren Prozess, der direkt im Gewebe stattfindet, wenn zu viel Zucker im System kreist. Die Glykation.
Oh, die Glykation. Das ist,
Das ist wie ein inneres Toasten, oder? Wenn wir ein Stück Brot in den Toaster stecken, wird es braun und knusprig. Das ist die Maillard-Reaktion, die Verbindung von Proteinen und Zuckern unter Hitze. Und genau das passiert auch in unserem Körper, nur ganz langsam bei 37 Grad Körpertemperatur. Wir toasten von innen heraus. Unsere Kollagenfasern in der Haut verzuckern, sie werden starr und brechen. Und schwupps, haben wir Falten. Aber viel schlimmer ist, dass dieses Toasten auch unsere inneren Organe betrifft, unsere Gefäße.
Absolut. Diese Advanced Glycation End Products, treffend als AGEs abgekürzt, was ja im Englischen auch für Altern steht, verändern die Struktur unserer Proteine dauerhaft. Und hier müssen wir unbedingt über Fructose sprechen. Viele denken ja, Fruchtzucker sei die gesunde Entfrierungsalternative, weil er den Insulinspiegel nicht sofort in die Höhe treibt. Aber das ist ein fataler Irrtum. Fructose glykiert unsere Zellen, also toastet sie, bis zu 10-mal schneller als normale Glucose. Sie wandert ohne Umwege direkt in die Leber und wird dort in Fett umgewandelt. Das ist der direkte Weg zur nicht-alkoholischen Fettleber. Und die FMRT-Studien aus Yale zeigen uns sogar, dass Fructose im Gehirn eben nicht die Sättigungszentren aktiviert, sondern im Gegenteil den Heißhunger über das Belohnungssystem noch weiter anheizt.
Das ist so fies. Fructose tut so, als wäre sie die nette, natürliche Cousine der Glucose. Aber im Hintergrund stiften sie gemeinsam absolutes Chaos an. Und dann muss das arme Insulin kommen. Ich sehe das Insulin immer wie einen total gestressten Tetris-Spieler vor dem Bildschirm. Die Glucoseblöcke fallen viel zu schnell herunter. Klack, klack, klack. Das Insulin versucht verzweifelt, diese Blöcke irgendwo einzusortieren. Zuerst in die Muskeln, dann in die Leber. Aber diese Speicher sind winzig, die sind ruckzuck voll. Und wenn das Insulin die Blöcke nicht mehr unterbringt, muss es sie in Fettzellen umwandeln und dort wegsperren. Und das Schlimmste ist, solange das Insulin im Blut so hoch ist, um diese Krise zu bewältigen, schließt es alle Fettzellen ab. Die Fettverbrennung ist komplett blockiert. Der Schlüssel steckt von außen im Schloss und lässt sich nicht umdrehen.
Ganz genau. Das ist die sogenannte hormonelle Fettsperre. Solange der Insulinspiegel erhöht ist, ist die Lipolyse, also der Fettabbau, biochemisch unmöglich. Der Körper befindet sich im permanenten Speichermodus. Die Duke-Studie zu PCOS, dem polyzystischen Ovarialsyndrom, hat übrigens eindrucksvoll gezeigt, wie eng diese Insulinresistenz mit hormonellen Störungen bei Frauen verknüpft ist. Erst wenn wir diese chronischen Insulinspitzen kappen, bekommt der Körper überhaupt wieder die biochemische Erlaubnis, an seine Fettreserven heranzugehen.
Aber Frank, das Schöne ist ja, wir müssen nicht verzweifeln. Wir müssen nicht aufhören, das Leben und das Essen zu genießen. Es gibt diese wunderbaren, fast magischen Hacks, die unsere Biochemie völlig verändern, ohne dass wir auf unsere geliebten Kohlenhydrate verzichten müssen. Und der erste, absolut grundlegende Hack ist die richtige Reihenfolge beim Essen. Es macht einen himmelweiten Unterschied für unseren Körper, ob wir zuerst das Brötchen oder zuerst das Gemüse essen. Wenn wir zuerst die Ballaststoffe essen, also das Gemüse, den Salat, dann bauen diese Ballaststoffe im Dünndarm ein wunderschönes, engmaschiges, schützendes Netz auf. Sie verlangsamen die Aufnahme von allem, was danach kommt. Die Proteine und Fette, die wir als nächstes essen, verlangsamen die Magenentleerung zusätzlich. Und wenn dann, ganz am Schluss, die Kohlenhydrate und der Zucker eintreffen, dann treffen sie auf dieses schützende Netz und können nicht mehr wie eine Sturzflut ins Blut schießen, sondern tröpfeln nur noch ganz sanft hinein. Aus einer steilen Bergspitze wird ein sanfter, harmloser Hügel.
Das ist klinisch so elegant gelöst, Maria. Durch diese einfache Abfolge, erst Ballaststoffe, dann Proteine und Fette und erst ganz am Schluss die Stärke und der Zucker, dämpfen wir den postprandialen Glukoseanstieg massiv, oft um bis zu 75%, ohne dass wir die Kalorienmenge reduzieren müssen. Und wir können diesen Effekt sogar noch verstärken mit einem weiteren sehr simplen Trick, dem Essighack. Ein Esslöffel Essig, am besten Apfelessig, in einem Glas Wasser kurz vor dem Essen, bewirkt biochemisch Erstaunliches. Die darin enthaltene Essigsäure blockiert temporär die Alpha-Amylase, das ist das Enzym in unserem Speichel, das Stärke in Glucose aufspaltet. Dadurch wird die Stärke viel langsamer abgebaut und gelangt verzögert ins Blut.
Oh ja, das ist wie ein sanfter Bremser für die Zuckerlokomotive. Und es schmeckt mit etwas Eiswasser sogar richtig erfrischend. Und wo wir gerade beim Start in den Tag sind, das Frühstück. Oh, wie oft starten wir mit einer süßen Marmeladensemmel oder einem Müsli mit Fruchtjoghurt. Das ist die perfekte Einladung für eine emotionale Achterbahnfahrt für den Rest des Tages. Wir schießen den Blutzucker direkt nach dem Aufstehen in den Himmel, das Insulin schießt hinterher, drückt den Zucker in den Keller und um 11 Uhr stehen wir zitternd vor dem Bäcker und brauchen dringend den nächsten süßen Kick. Ein herzhaftes Frühstück dagegen, mit Eiern, Avocado, Nüssen, vielleicht etwas griechischem Joghurt, hält den Blutzucker flach und durchbricht diesen Dopaminteufelskreis, noch bevor er überhaupt anfangen kann.
Absolut. Ein protein- und fettbasiertes Frühstück stabilisiert das Sättigungshormon Leptin und verhindert den Absturz des Ghrelinspiegels, der uns sonst diesen unkontrollierbaren Heißhunger beschert. Und wenn wir dann doch mal sündigen, was völlig okay ist, gibt es noch die wunderbare 10-Minuten-Regel nach dem Essen. Wenn wir uns innerhalb von 70 Minuten nach einer Mahlzeit für nur 10 Minuten leicht bewegen, ein zügiger Spaziergang, die Treppe statt dem Aufzug oder einfach ein bisschen in der Wohnung aufräumen, dann aktivieren wir unsere Muskeln. Und das Geniale daran ist, unsere Muskelzellen können Glukose völlig ohne die Hilfe von Insulin aufnehmen, wenn sie kontrahieren. Sie öffnen einfach ihre Pforten, die sogenannten GLUT4-Transporter, und saugen den überschüssigen Zucker direkt aus dem Blut, um ihn als Energie zu verbrennen. Wir entlasten die Bauchspeicheldrüse damit enorm.
Ist das nicht wunderschön? Die Muskeln sagen einfach zum gestressten Insulin-Tetris-Spieler: Hey, mach mal Pause, wir übernehmen das für dich. Das ist für mich echte, gelebte Liebe zum eigenen Körper. Keine Verbote, kein Kampf, sondern ein liebevolles Hand-in-Hand-Arbeiten mit unserer wunderbaren Biologie. Diese kleinen Hacks verändern einfach alles, wie wir uns fühlen, wie viel Energie wir haben. Und es tut so gut, sich selbst diese Fürsorge zu schenken.
Besser hätte man es nicht zusammenfassen können, Maria. Es ist der Weg weg vom Kampf hin zum Verstehen. Und damit sind wir für heute auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Es war mir wie immer ein absolutes Vergnügen, mit dir in diese biochemischen Tiefen abzutauchen.
Mir auch, Frank. Macht es gut da draußen, passt auf eure Mitochondrien-Großväter auf und bis zum nächsten Mal.
Ja, ihr durftet eine ganze Menge heute lernen. Erst die Debatte über kontroverse Themen im Bereich der Kohlenhydrate und Zucker und dann die zwei Diskussionen mit mir als KI-Assistent oder als KI-Klon mit Maria über das Buch Der Glukosetrick. Ich weiß, das war relativ viel. Es wird unten sogar noch vertieft in den Shownotes. Aber der Kreis wird sich schließen in den nächsten 1 bis 2 Folgen, wenn ich dann vor allem auch noch Birgit, die Zuckerspezialistin, in einem Interview mit einbauen werde. Ich bin ganz, ganz optimistisch, dass ich die zeitnah zu einem Interview motivieren kann. Und das wird jetzt einmal so ein bisschen das Thema sein für die nächsten 1, 2, vielleicht sogar 3 Folgen. Heute Theorie. Ich kann euch die Theorie auch nicht immer ersparen, aber in den nächsten Folgen geht es tatsächlich um die Take-Home-Message. Was kann man machen? Wie kann man den Zuckerkreislauf, den Zuckerstoffwechsel so günstig beeinflussen? Wie gibt es auch verschiedene Menschen, die verschieden reagieren? Thema ist dann natürlich auch das Langzeitzucker, also der Langzeitzucker HbA1c, der einfach auch familiär unterschiedlich sein kann. Das gibt es. Auch der HOMA-Index, von dem habt ihr heute gehört, wie der eingeordnet wird. Und natürlich ganz wichtig, die Fructose. Das Thema nicht alkoholische Leberverfettung und dann auch Leberzirrhose, nicht alkoholische toxische Leberzirrhose. Und auch nicht infektiös, also durch Hepatitis, sondern tatsächlich durch Ernährung. Fructose ist ein ganz zentrales Thema. Das Thema Fructose und auch Fructoseintoleranz, aber auch vor allem Fructosestoffwechsel, wobei den brauchen wir eigentlich gar nicht, aber das habt ihr ja schon gehört heute. Und was man dagegen machen kann oder wann man erkennen kann, dass man da auf dem falschen Weg ist. Wenn ihr hier im Hintergrund Autos hört, ich sitze ja ein bisschen im Durchzug, weil in der Dachgeschosswohnung hier sind es schon 30 Grad oder immer noch 30 Grad und es wird noch wärmer werden wahrscheinlich. Deswegen muss ich hier das Ganze bei Fenstern machen. Anders geht es leider nicht. Genau. Und das wird Thema der nächsten ein, zwei oder sogar drei Folgen sein mit einem tollen Interview mit Birgit, der Zuckerspezialistin. Ich werde nochmal auf das Buch zurückgreifen. Der Glukosetrick, besorgt euch das gerne. Ich verlinke das unten auch. Und natürlich auch, es wird die ein oder andere spannende und auch kontroverse und lustige, hitzige Debatte geben mit meinen beiden Hosts, die das Format The Debate bei mir präsentieren. Bis demnächst.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hört den TrueMate Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMate Podcast von Dr. Med Frank Essers, eurem Gesundheitskompass, eurem Reiseleiter auf eurem Reise zu eurer wahren Gesundheit, dem Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und noch viel mehr. Bis demnächst. Tschüss.